Ich möchte zurückgehen in der Zeit, heißt das neue Buch der Schriftstellerin Judith Herrmann, die mir jetzt hier im S. Fischer Verlag in Frankfurt gegenüber sitzt. Judith Herrmann, schön, dass Sie Zeit hatten. Guten Tag.
Schön, dass ich hier sein kann. Guten Tag.
Die Ich-Erzählerin ihres neuen Buchs bricht auf nach Radom. Das ist eine Stadt in Polen, etwa 200.000 Einwohner groß. Dort gab es ein jüdisches Ghetto, 15.000 Menschen wurden dort erschossen in der NS-Zeit, 30.000 Juden ins KZ Treblinka deportiert. Der Großvater ihrer Erzählerin war dort im Sommer 1941, er war bei der SS. Was weiß die Erzählerin von diesem Mann? Was will sie herausfinden in Radom? Was war ihr Erkenntnisinteresse?
Also die Erzählerin weiß, als sie aufbricht und diese Reise nach Radom beginnt, sehr wenig über ihren Großvater. Sie hat ihren Großvater nicht gekannt. Er ist gestorben, bevor sie auf die Welt gekommen ist und ist also nicht ihr Großvater gewesen in einem direkten und persönlichen Sinn. Er ist aber der Vater ihrer Mutter gewesen und im genetischen Sinn durchaus ihr Großvater. Und sie geht auf diese Reise mit einem sehr begrenzten, aber scharf begrenzten Wissen, nämlich dem, dass ihr Großvater Mitglied der Waffen-SS gewesen ist und in dem Jahr 1941 und 1942, also in einem Zeitraum, in dem der Stadt Radom, um es irgendwie also zusammengefasst zu sagen, ein unermessliches Maß an Gewalt angetan worden ist, in dieser Zeit in der Stadt Radom stationiert gewesen ist und als Mitglied der Waffen-SS aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch in Situationen agiert hat, die in eine sehr dunkle Zone gehen. Also das ist das, was sie weiß. Und sie geht auf diese Reise nach Radom. Es wird sich herausstellen, dass sie dieses Wissen nicht vertiefen kann in gewisser Weise. Aber dennoch erfährt sie natürlich etwas im Verlauf der Zeit, die sie in Radom sein wird.
Sie hat ja ihren Großvater nie kennengelernt. Der Großvater ist, wenn ich das richtig gerechnet habe, so um 1965 gestorben. Die Ich-Erzählerin ist jünger. Zentral ist das Verhältnis und immer wieder die Gespräche, die auch geführt werden, der Ich-Erzählerin mit ihrer Mutter in Deutschland. Die Mutter ist im November 1945 geboren. Und diese Gespräche sind sehr anstrengend, sehr schwierig für beide, weil man, glaube ich, von vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen ausgeht, in dem, wie man auf diese Geschichte, wie man auf diesen Mann blickt. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, was die Mutter weiß und was sie auch preisgibt und was sie auch preisgeben möchte.
Also diese Mutter ist ungefähr Anfang 20 gewesen, als ihr Vater gestorben ist und sie ist vielleicht noch mal 10 Jahre jünger gewesen, als ihr Vater die Familie verlassen hat. Also sie hat als Kind diesen Vater gehabt, als eine väterliche Figur, dann hat sie ihn nur noch sporadisch gesehen, dann ist er gestorben. Es ist also im Vergleich zum Beispiel zu mir, die ich eine 80 Jahre alte Mutter haben darf und mich also Zeit meines Lebens mit meiner Mutter auseinandersetzen darf, eine sehr begrenzte Zeit gewesen, die diese Erzählerinnenmutter mit ihrem Vater verbracht hat. Sie weiß einiges, sie weiß nichts, sie weiß sehr wenig, sie weiß natürlich, dass dieser Vater Mitglied der Waffen-SS gewesen ist, sie weiß nicht, was er als ein Mitglied der Waffen-SS gemacht hat. Sie weiß auch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erzählerin auf die Reise nach Radom geht, ihrerseits gar nicht wirklich, was in Radom gewesen ist oder was dort passiert ist. Es ist im Grunde so, dass sich da zwei Menschen auf die Suche machen, also diese Mutter, die aber in Berlin bleibt und zu einer gewissen Kommunikation bereit ist, und die Tochter, die also doch auch räumlich und in gewisser Weise in Kontakt mit Archiven auf einer sehr viel dezidierteren Suche sich auf den Weg macht, ja.
Ich habe natürlich auch das Gefühl, dass das Interesse dieser beiden Frauen, der Mutter und der Tochter, etwas herauszufinden und etwas wissen zu wollen und auch das Interesse in Bezug auf das, was sie wissen wollen, sehr, sehr, sehr differiert. Das ist auch so eine Spannung, die in diesem Buch liegt. Wie haben Sie das empfunden?
Also ich habe es so empfunden, dass diese beiden Frauen, also die Erzählerin ist ja mir selber sehr nah und sie ist auf jeden Fall meine Generation natürlich und die Mutter ist meiner Mutter nah und ist die Generation meiner Mutter, dass das zwei sehr, sehr in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Generationen sind, aber hier vor allem auch unterschiedlich, weil meine Generation oder auch vielleicht ich auf eine Weise sehr geprägt bin, also doch von einem psychoanalytischen Denken, ja, oder also von der Annahme, dass das, was uns geschieht, etwas mit uns macht und dass darüber hinaus das, was unseren Eltern geschehen ist, etwas mit uns gemacht hat und dass die Erziehung, die unsere Eltern uns zugemutet haben oder die uns zugekommen ist, dass die wiederum basiert auf der Erziehung, die sie selber gehabt haben und so weiter und so weiter. Also von der generationsübergreifenden psychologischen Verbundenheit. Diese Generation, aus der ich komme, ist ja auch darüber hinaus, wird sie also ständig im Grunde auch dazu aufgefordert, sich mit dem eigenen Ich, mit der Vergangenheit, mit der Suche nach Traumata oder Trauma auseinanderzusetzen, sich zu ergründen und mit diesem Ergründeten dann auch etwas zu machen. Und das ist natürlich eine Haltung, die der Generation meiner Mutter völlig abgeht. Also meine 1945 geborene Mutter hat, glaube ich, überhaupt nicht diese Sicht, dass ihre Eltern und der Umgang ihrer Eltern mit ihr als Kind irgendetwas damit zu tun haben könnten, wie sie später als Mutter mit mir umgegangen ist und so weiter und so fort. Es ist aber nicht so, dass sie dem gegenüber total verschlossen wäre. Es ist so, dass sie sich auf eine etwas passive Weise durchaus neben mich stellt, wenn ich versuche, mit ihr über die Geschichte ihrer Familie zu sprechen und das spiegelt sich im Text, in den Gesprächen, die diese Erzählerin-Tochter mit der Mutter des Textes hat. Es ist ein Gespräch, das durchaus auf eine vielleicht familiäre, intuitive und eher tastende Weise sich aufeinander zubewegt. Und auf der einen Seite sind es diese psychoanalytischen Versuche der Tochter auf Kindheit, Traumata, generationsübergreifendes Verhalten hinzuweisen. Und auf der anderen Seite ist es die sehr statische, gegenwärtige Haltung der Mutter, die eigentlich nichts wissen will und nichts weiß, aber dann doch manchmal die eine oder andere Tür plötzlich aufmacht und dann den dahinterliegenden Raum kurz zeigt und die Tür dann wieder verschließt.
Es gibt sowas wie einen wiederkehrenden Vorwurf der Mutter an die Tochter, nämlich der Satz, du literarisierst. Das ist natürlich auch ein bisschen komisch, weil wir uns natürlich auch in einem literarischen Werk befinden. Aber dieser Vorwurf der Literarisierung durch die Mutter, wie geht die Erzählerin damit um? Weil ganz offensichtlich ist das ja ihr Beruf.
Genau, das ist das Literarisieren der Wirklichkeit ist der Beruf der Erzählerin und es ist auch mein Beruf. Und ich würde sagen, dass es eigentlich auch ein Beruf ist, in dem ich mich in gewisser Weise auskenne. Also ich meine, dass ich mich meistens ganz gut entscheiden kann und weiß, welche Dinge sind literarisierbar und welche besser nicht. Und im ersten Teil dieses Textes, also in dem Teil, in dem die Erzählerin auf die Reise nach Radom geht, bin ich aber plötzlich auf Leerstellen gestoßen und auf Bilder und Zusammenhänge, die über meine Wirklichkeit sehr, sehr weit hinausgegangen sind und die gar nicht literarisierbar waren, sondern Fakten und darüber hinaus sehr schreckliche und schwere und dunkle Fakten. Und das hat mich in eine ganz merkwürdige, also so wie in eine Ecke gedrängt, in der ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt hier gar nichts mehr entscheiden. Ich kann den Text eigentlich gar nicht mehr halten oder behandeln, mit ihm verhandeln. Ich muss aufschreiben, was ich sehe oder ich muss aufschreiben, was ich esse. Ich kann nicht mehr literarisieren. Und am Ende des Textes, also zumindest dieses ersten Textteiles, ist es aber durchaus eine Erkenntnis gewesen. Also dieser Vorwurf der Mutter, die sagt, du literarisierst, wird ja im Text, diesem Vorwurf wird entgegengehalten, dieses Bestehen darauf, dass ich im Namen der Erzählerin in diesem Zusammenhang eben nicht literarisiere, sondern dass dieser Großvater keine literarische Figur ist, sondern ein Mensch, der gelebt hat und der aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie sehr viele seiner Generation, ein Täter gewesen ist.
Das ist ja die Erkenntnis, dass mein Großvater war ein Täter. Diese Reise nach Radom ist für den Leser, der das zum ersten Mal liest und das so nachverfolgt, durchaus sehr überraschend. Das hat immer wieder sehr überraschende Momente. Die Ich-Erzählerin kommt dort an. Es ist unwirtlich, es ist Februar, es ist kalt, sie mietet sich eine Wohnung. Was passiert dort und was vor allen Dingen, was erfährt sie dort, was sie zu erfahren hoffte oder auch nicht zu erfahren hoffte? Also wie nahe kommt sie dem Großvater dort tatsächlich?
Also in einem metaphysischen Sinn kommt sie ihm, finde ich, doch dann sehr, sehr nah. Also es gibt einen ganz merkwürdigen kleinen Moment der Begegnung. Sie hat nichts auf dieser Reise nach Radom. Sie hat keine Akten, die Archive haben keine Informationen zu ihrem Großvater. Sie besucht Museen. Sie stellt fest, dass es also dieses sehr, sehr große, zweite, wichtige, größte Ghetto in der Stadt Radom gegeben hat. Die Stadt Radom hat aber jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu der Stadt Krakau keine museale Situation für dieses Ghetto. Es ist ein Ghetto, das man nur noch schwer nachvollziehen kann. Man weiß, es hat es gegeben. Es gibt aber kein Museum oder keine Monumente, die die Grenzen dieses Ghettos aufzeigen. Also diese Erzählerin bewegt sich im Grunde in einem leeren Raum, in dem sie alle Bilder, alle Grenzen, alle historischen Verläufe selber imaginieren und herstellen muss. Und alles, was sie hat, ist ein Foto. Sie hat eine Fotografie ihres Großvaters auf einem Motorrad der SS auf einem Platz in dieser Stadt. Das ist ein Foto, das durch kein markantes Stadtmerkmal gekennzeichnet ist. Es steht einfach hinten drauf, 1941 Radom. Und das, was sie tut, ist, mit diesem Foto durch die Stadt zu gehen und zu versuchen, diesen Platz zu finden, auf dem der Großvater sich hat fotografieren lassen. Und es dauert eine ganze Weile, aber am Ende findet sie den Platz und kann dort stehen, wo der Großvater gestanden hat und kann damit demzufolge fixieren, dass er tatsächlich dort gewesen ist und dass es ihm, zumindest macht dieses Foto den Eindruck, in dieser Zeit 1941, also auf dem Höhepunkt des Schreckens, es ist ihm dort gut gegangen. Das ist das, was sie erfährt. Und das ist natürlich eine ziemlich schlichte und zugleich ziemlich entsetzliche Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis fährt sie wieder ab.
Das ist für mich der literarische Punkt, würde ich sagen. Sie hat diese Erkenntnisse, die Sie eben genannt haben. Sie rennt aber ansonsten in Radom sehr oft gegen Wände. Und dann findet sie diesen Ort, wo das Foto aufgenommen wurde, bekommt Gesprächsangebote, eine Museumsdirektorin ruft an, Leute wollen sich nun plötzlich mit ihr unterhalten. Und genau dort bricht ihre Erzählerin ab und fährt weg. Für mich war das der Punkt, wo sich die Wege trennen zwischen der Historikerin und der Schriftstellerin. Also dass sozusagen das schriftstellerische Interesse in diesem Augenblick im Grunde genommen erfüllt ist und die Arbeit, die jetzt folgen würde, eigentlich die der Historiker wäre. Kann man das so sehen, dass diese Trennung an dem Punkt stattfindet, in dem eigentlich die Arbeit der Historiker beginnen würde und diese Arbeit aber die Erzählerin nicht übernehmen möchte und auch nicht kann?
Ich bin froh, wenn es möglich ist, das so zu sehen. Also ich selber habe es, glaube ich, genau so empfunden. Es ist, das kann man auch der Danksagung des Buches entnehmen, natürlich tatsächlich so gewesen, dass ich mit Leuten in Radom gesprochen habe und mit Leuten Kontakt gehabt habe. Aber das ist eine Recherche gewesen und die einzelnen informativen Punkte dieser Recherche sind dann nicht das gewesen, was ich aufschreiben wollte, sondern aufschreiben wollte ich doch dieses gewisse Alleinesein in Radom, weil natürlich war ich Kontakte hin oder her und Besuche im Historischen Museum hin oder her wirklich sehr alleine. Also ich mit meiner Mutter, mit meinem Gespenstergroßvater und mit meinen etwas ungenauen, schwierigen Fragen. Und Das war das, was ich als Schriftstellerin notieren wollte. Alles andere ist tatsächlich dann ein historisches Notieren und das wäre gar nicht meine Aufgabe oder das ist eine Aufgabe, der ich mich gar nicht gewachsen sehe. Dann hätte es ein ganz anderes Buch, ein faktisches Buch sein müssen. Aber im Sinne der Vorstellung von Literarisieren, die diese Mutter der Erzählerin äußert oder die sicherlich auch meine Mutter in gewisser Weise fühlt, habe ich, wie Sie richtig sagen, hier dann doch einen Schnitt gemacht und das Alleinsein in Radom imaginiert und somit dann auch literarisiert, ja.
Nach dem Schnitt folgt eine weitere Reise, zunächst nach Krakau und dann fährt die Erzählerin zu ihrer Schwester nach Neapel. Das ist dann das zweite Kapitel des Buchs. Die Schwester ist Archäologin. Sie hält diesen Großvater weg von sich und von ihrer Familie. Sie hat einen Mann, zwei Kinder. Es heißt im Buch, dass dieser Zusammenhang zwischen Archäologie und dieser Historie, also zwischen Verschüttung und Verdrängung, das ist, was die Erzählerin an die Schwester eigentlich, kann man sagen, heranträgt. Wie reagiert sie darauf?
Man könnte sagen, zurückhaltend. Ich glaube, diese Schwester reagiert zurückhaltend. Aber vielleicht ist das dann auch schon viel. Also sie wehrt nicht komplett ab, sondern es ist eine sehr, ich empfinde diese beiden Frauenfiguren dort als sehr, also doch fast so ein bisschen zart, aufeinander zugehend. Also die eine braucht natürlich die andere. Also die schreibende Erzählerin ist angewiesen auf diese archäologische Grabungsarbeit der jüngeren Schwester und die jüngere Schwester ist in gewisser Weise natürlich doch auch angewiesen auf die Ältere als die, die im Archiv der Familie gräbt, weil man, glaube ich, früher oder später nicht darum herumkommt, sich für dieses Archiv zu interessieren oder nicht darum herumkommt, ja, also einen Blick dort hineinwerfen zu müssen. Das wäre ein Versäumnis, das nicht zu tun. Und ich glaube, dass diese jüngere Schwester das eigentlich weiß, aber sie hat eben auch noch kleinere, wie man sagt, halbwüchsige, kindliche Kinder. Also vielleicht müssen diese Kinder aus dem Haus gehen. Dann erst wird man selber auf eine bestimmte Weise erwachsen und es wird vielleicht deutlich, dass diese Ältere vorausgeht und die Jüngere irgendwann folgen wird. Ich empfinde das Buch an dieser Stelle durchaus als offen. Es wird im Moment kein Gespräch geführt, aber es gibt Vorbereitungen für ein späteres Gespräch.
Die Schwester in ihrer Profession als Archäologin unterscheidet, und ich glaube, das ist sehr wesentlich für dieses Buch, zwischen offenen und geschlossenen Fällen. Also ein geschlossener Fall, wenn man eine Ausgrabungsstätte macht, entdeckt dort die Überreste von Menschen, die verschüttet wurden. Das kann man abschließen, weil es ist vorbei. Ist das möglicherweise auch so ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Schwestern, dass für die Erzählerin der Großvater ein offener Fall ist und für die Schwester ein abgeschlossener Fall?
Ich glaube, für die Schwester ist er noch gar kein Fall. Ich glaube, die Schwester stellt irgendwie gerade erst fest, dass dieser Großvater möglicherweise ein Fall sein könnte. Die Schwester beschäftigt sich mit den geschlossenen Fällen, genau. Und das ist sicherlich eine sehr strapaziöse und in vieler Hinsicht direkter und indirekter Hinsicht sehr tiefgehende Arbeit. Aber es ist eine Arbeit, die doch eher Fakten schafft als Fragen stellt oder Fragen am Ende in gewisser Weise doch beantworten kann, während diese Fragen zum offenen Fall des Großvaters eigentlich, je länger ich mich selber damit beschäftige, desto mehr Fragen habe ich. Es werden gar nicht weniger Fragen, es werden mehr Fragen. Und ich würde sagen, dass diese Schwester sich vielleicht irgendwann später darauf einlassen wird, auch den offenen Fall des Großvaters zu bedenken, ja.
Der Mann der Schwester, also der Schwager der Erzählerin, Carlo, ist Linguistikprofessor. Ich finde den hochinteressant, weil er durch seine Notizen und durch seine kleinen Einwürfe eigentlich dieses ganze Geschehen sehr, sehr klug kommentiert. Er bringt den Begriff der Kontingenz ins Spiel. Also er sagt, es lässt sich nicht so analysieren, dass es am Ende eindeutig dasteht. Und ich habe das Gefühl, ihr poetologisches Programm ist in diesem Satz eigentlich ganz gut formuliert, dass man diesen Wunsch nach Eindeutigkeit, nach Klarheit in solchen verstrickten Verhältnissen zwar haben kann, aber dass dieser Wunsch eigentlich unerfüllbar ist.
Ich empfinde Carlo auch als einen Vermittler. Also er ist eigentlich derjenige, der mit diesen kleinen linguistischen Kommentaren, auch mit dem Begriff der Hermeneutik und mit dem Hinweis auf dieses sogenannte unendliche Gespräch, ja, also das für mich dann doch diesen literarisierten Zugang zu den Dingen irgendwie immer wieder so hält. Also er steht dazwischen. Er steht zwischen den geschlossenen und den offenen Fällen und verweist darauf, dass wir am allerbesten nicht aufhören, alles immer wieder neu anzusehen und neu zu bedenken.
Aber Carlo ist auch derjenige, der die Ich-Erzählerin in eine Kirche schickt, in eine Kirche, in der unglaublich viele Totenschädel liegen. Und es ist die Erzählerin selbst, die sich dann überlegt, ob das möglicherweise als ein dezenter Hinweis darauf gedeutet werden könnte, dass Carlo ihr vorwirft, dass sie so eine Art Totenkult im Negativen betreibt. Hatten Sie diesen Gedanken auch beim Schreiben, dass es dahin gehen könnte, dass es eigentlich auch eine Form von Kult ist um einen bösen Geist?
Ich hatte den Gedanken deutlich, ja. Ich habe den auch bis jetzt oder ich habe ihn irgendwie bis heute. Ich glaube, das wird vielleicht auch gar nicht so weggehen. Es ist natürlich durchaus so, dass sich mein Großvater auf eine Weise manifestiert und dass er Gestalt annimmt und dass er mir jetzt nach dem Schreiben dieses Buches also auf eine paradoxe Weise näher gekommen ist. Ich habe etwas über ihn schreiben wollen, um eigentlich einen gewissen, also um ihn mir selber zu zeigen und dann einen Abstand zwischen mich und ihn zu legen. Aber gleichzeitig ist er mir hierdurch, ja, also auf eine schwer zu benennende Weise näher gekommen. Und das ist eine ganz seltsame, beunruhigende und gleichzeitig auch deutliche Erfahrung, was ich jetzt damit mache, wie ich damit umgehe, was für Gefühle sind das, die sich da so aufzeigen. Das ist vielleicht etwas, was sich jetzt erst so zeigen wird, wenn das Buch gelesen wird, weil es ja erst dann eigentlich, weil dieser Großvater ja erst durch das gelesene Buch dann eine endgültigere Gestalt annehmen wird.
Ja. Ich hatte so für mich die These, vielleicht ist das gar nicht in erster Linie ein Buch über den Großvater, sondern ein Buch ganz allgemein über Familienstrukturen und die Kommunikation innerhalb einer Familie. Aber vielleicht lässt sich das in so einem Fall auch gar nicht so scharf trennen.
Ich würde das auf jeden Fall so sagen. Ich würde sagen, es ist nicht ein Buch über meinen Großvater. Es ist ein Buch über meine Mutter und ein Buch über unsere Familie und über das Schweigen in Familien und die Möglichkeit der schweigenden Verständigung in Familien und die Aussicht auf ein interfamiliäres Gespräch.
Ich möchte zurückgehen in der Zeit, heißt das neue Buch von Judith Herrmann. Judith Herrmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.